Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, gestatten Sie mir eine kurze Hinführung zum Thema dieses Gottesdienstes, aber vor allen Dingen auch zum Predigtext, damit Sie das einordnen können, wo das herkommt. Sie wissen, ich hatte jetzt 200 Wochen Urlaub. Und in diesem Urlaub, wir waren auf Usedom halt, besuche ich in Usedom immer einmal am Tag so eine kleine Feldsteinkirche, wo ich so meine persönliche Andacht halte. Und im Urlaub guckt man natürlich schon als Pastor auch auf das, was der nächste Predigtext ist. Ich hatte bei dieser Andacht dann auch gebetet, dass der Herr mir das rechte Thema geben möge halt. Und ich war dann fertig mit meiner Andacht, habe die Kirche wieder verlassen und am Ausgang dieser kleinen Kirche haben die so einen Büchertisch aufgestellt, wo man dann Bücher hinbringen kann, die man nicht mehr braucht und die können dann für 1 Euro mitgenommen werden. Meistens ist da ziemlich viel so Belletristik drunter, Sachen, die man so, was weiß ich, im Urlaub liest zur Entspannung. Und ich habe mir so ein bisschen grob die Titel da mal so angeguckt, aus Interesse halt, und musste da ein bisschen stutzen, weil da war ein Buch, da stand drauf, im Haushalt Gottes. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, den Autor kannte ich nicht. Helge Bradgard, ein schwedischer Bischof, das wusste ich zu dem Zeitpunkt aber nicht. Und ich dachte, ja, das ist vielleicht irgendwie so eine Erzählung über so einen Pfarrerhaushalt irgendwie, was weiß ich, wie die Pfarrfrau dann erzählt, wie es da so gewesen ist halt. Ich nehme das Buch, schlage das auf und muss feststellen, oh, das ist tiefe Theologie. Es war schon 60 Jahre alt gewesen, dieses Buch halt, auch schon ziemlich vergriffen halt. Aber ging es um ganz saubere Theologie, eben was es heißt, Haushaltung für Gott zu tun. Und ich habe dieses Buch in dieser Kirche angefangen zu lesen und ich konnte gar nicht mehr aufhören. Und ich hatte es an dem Abend, obwohl es über 200 Seiten waren, direkt durchgelesen halt, weil mich das so unwahrscheinlich nochmal neu angesprochen hat, was das heißt, eben für Gott ein rechter Haushalter zu sein. Und ein Vers kommt in diesem Buch und dieser Monographie immer wieder vor, nämlich 1. Petrus 4, Vers 10. Und diesen Text habe ich uns in diesem Vers auch mitgebracht, eben als Predigtext für diesen Gottesdienst. Wir wollen eben hören auf dieses Wort 1. Petrus 4, Vers 10, was uns Gott da noch einmal mahnend zu sagen hat für unser Leben und unsere Nachfolge. Da heißt es, dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnadengaben Gottes. Ich lese es noch einmal. Dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnadengaben Gottes. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr Heiland, wir wollen dir Dank sagen für diesen Vers, den du uns heute Morgen schenkst, in unser Leben hinein. Du willst jetzt in dieser Predigt mit uns darüber nachdenken, was es heißt, für dich ein guter Haushalter zu sein über die Gnadengaben, die du uns gegeben hast. Und ich möchte dich bitten für mich, ich möchte dich bitten für die Geschwister, die jetzt hier in der Kirche sind und zugeschaltet sind, dass wir nicht nur Hörer deines Wortes allein sind, sondern auch Täter. Dass das, was wir jetzt hören werden, eben nicht nur theoretische Richtigkeiten sind, sondern dass es etwas macht in unserem Leben, Herr. Dass das passiert, dass wir klar hören können und dann auch die Kraft bekommen, das umzusetzen, was wir verstanden haben. Dazu brauchen wir deinen Geist und deine Leitung und darum wollen wir dich alle miteinander bitten. Segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Haushalter über Gottes Gaben, so habe ich diese Predigt überschrieben, Haushalter über Gottes Gaben. Und ich möchte über 4 Punkte nachdenken. Erstens über die Haushaltung der Zeit. Zweitens über die Haushaltung der Begabungen. Drittens über die Haushaltung über den Besitz. Und viertens über die Haushaltung über die Gnade. Haushalter über Gottes Gaben. Das erste, Haushaltung über die Zeit. Da möchte ich mir jetzt Gedanken machen mit Ihnen und euch, wie das ist mit unserer Zeit. Und wie wir recht haushalten mit dieser unserer Zeit vor dem, der uns die Zeit gegeben hat. Zeit ist ja ein Geschenk. Unser Leben ist ein Geschenk. Dass wir leben, haben wir nicht selbst bedingt. Wir sind in diese Welt gekommen, weil Gott uns gerufen hat aus dem Nichtsein in das Sein. Schon der erste Tag unseres Lebens war ein Geschenk. Und so sind es alle Tage, die wir bis zum heutigen Tag gelebt haben und auch noch leben werden. Es ist geschenkte Zeit. Darauf weist die Bibel immer wieder hin. Psalm 31, meine Zeit steht in deinen Händen. Es ist nicht unsere eigene Zeit, es ist geschenkte Zeit. Und es ist lange Zeit, im Durchschnitt zumindest. Ja, es sterben Menschen auch frühzeitig als 20- und 30-Jährige, aber wenn wir mal den Durchschnitt nehmen, wie alt ein Mensch in Deutschland wird, so sind das 79 Jahre. Und das ist eine Menge Zeit. Das sind fast 30.000 Tage, die einem gegeben werden. 700.000 Stunden. So viel Zeit haben wir. Und die Frage ist, wie gehen wir mit dieser Masse an Zeit, mit diesen 700.000 Stunden, mit diesen 79 Jahren um? Kann man nachlesen im Internet, da gibt es Statistiken zu, was Menschen durchschnittlich tun. Meiste Zeit in unserem Leben verbringen wir mit Schlafen. Von den 79 Jahren gehen schon mal 24 Jahre runter, nur mit Schlafen. 210.000 Stunden unseres Lebens verbringen wir im Bett, schlafen wir. Aber da bleibt noch genügend anderes übrig. Da sind dann noch 55 Jahre, die wir füllen können. Eine halbe Million Stunden. Wenn man dann liest, was als zweites kommt, da kriegt man Schreck. Der zweite Punkt, mit dem wir unsere Zeit im Durchschnitt verbringen, ist nicht Arbeit. Arbeit kommt erst an dritter Stelle. Das sind 9 Jahre, die der Mensch im Durchschnitt mit Arbeit tatsächlich verbringt. 80.000 Stunden. Das zweite ist Fernsehen und Computer. 12 Jahre unseres Lebens verbringen wir vom Fernsehen und Computer. Über 100.000 Stunden unseres Lebens. Und da wollen wir uns mal fragen, wie viel Sinnvolles da dabei ist. Eine Nachrichtensendung, okay, vielleicht irgendwie eine gute Reportage, aber wie viel Serien, wie viel Computerspiele? Sinnvolle Zeit, Fragezeichen. Da gibt es noch 7 Jahre, die wir mit Essen und dem Zubereiten von Essen zubringen, halt 1,5 Jahre verbringen wir mit Sport, halt, also da gibt es eine ganze Menge Dinge, halt, die man aufhört. Aber in der ganzen Statistik war nicht einmal zu sehen, wie viel wir mit Beten und Loben und Danken verbringen halt. Gut, war auch keine kirchliche Statistik halt, aber die Frage ist ja, wie viel von der Zeit, die wir haben, geben wir Gott? Von diesen 79 Jahren. Jetzt bin ich in einer angenehmen Situation als Hauptamtlicher. Ich könnte es mir ja leicht machen, könnte sagen, naja, ich bin ja nur beruflich unterwegs, mache jeden Tag so, versuche zumindest so meine 8-9 Stunden zu arbeiten, halt auch im Urlaub machst du mal das ein oder andere für die Gemeinde noch, kannst du da was aufschreiben, aber das ist ja mein Job. Ja? Das darf ich eigentlich gar nicht rechnen. Als ich mich damit immer neu auseinandergesetzt habe, habe ich gesagt, hey, wie viel Zeit für unnütze Dinge bringst du eigentlich so einen Tag, dann verbringst du damit und wie viel bringst du für den Herrn an? Das hat mich nochmal neu getroffen, weil es ja eben nicht meine Zeit ist. Und wie ich darüber nachgedacht habe, da ist mir nochmal klar geworden, wow, ich habe schon eine Menge Zeit vergeudet in meinem Leben. Bin jetzt 55, also habe jetzt schon 500.000 Stunden meines Lebens verbraucht. Also das meiste ist abgearbeitet halt. Ne? Meine Zeit ist ja begrenzt. Und ich weiß nicht, ob ich den Durchschnitt erreiche oder mit 66 am Herzinfarkt sterbe oder ob ich vielleicht doch 92 werde, keine Ahnung. Aber ich weiß, die Zeit ist begrenzt. Und die Bibel ruft mich und ruft uns dazu auf, dass wir unsere Zeit vom Ende her verstehen. Psalm 90, 12, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden und dass wir sie recht auskaufen. Diese unsere begrenzte Zeit. Denn das Leben, was wir haben, das geht ganz schnell davon. Sind nur wie eine Blume auf dem Feld. Eben stehen wir noch in voller Blüte und dann sind wir schon nicht mehr da. Das sind die Bilder, die die Bibel gebraucht. Dann ist die Frage, was mache ich denn heute und jetzt mit meiner Zeit für den lebendigen Gott? Immer wieder wird in der Bibel mit Menschen über ihr Zeitmanagement gesprochen, beziehungsweise wird gezeigt, dass das Zeitmanagement nicht in Ordnung ist. Lukas 12, der reiche Kornbauer, der macht betriebswirtschaftlich von der Ökonomie, von der wirtschaftlichen Ökonomie der Finanzen alles richtig. Aber für Gott hat er keine Zeit. Und Gott nennt ein solches Zeitmanagement etwas Furchtbares. Er schimpft dann diesen reichen Kornbauer und sagt, du Narr. Die Bibel legt viel Wert auf ein vernünftiges Zeitmanagement vor Gott. Das längste der 10 Gebote ist das Sabbatgebot, das 4. Gebot. Wir sollen 6 Tage arbeiten und 1 Tag Ruhe haben. Ruhe für Gott. Und da haben wir mal ein Verhältnis dessen, was man sieht, einfach zu sagen, wie viel Zeit für uns und für die Arbeit und für all die Dinge und wie viel Zeit soll sein für den lebendigen Gott und für den Nächsten. Auch da ist wieder die Bibel eindeutig. Denken wir an den barmherzigen Samariter. Da ist der Priester und der Levit, sie haben keine Zeit, sich unter den Räubergefallenen zu kümmern. Aber der barmherzige Samariter, er unterbricht seine Reise, er nimmt sich Zeit für den Nächsten. Da sehen wir, das ist das, was wir geheißen sind zu tun mit unserer Zeit, sie einzusetzen für den lebendigen Gott und für unseren Nächsten. Und nicht nur eigensüchtig für uns. Ja, auch wir dürfen Dinge genießen, gar keine Frage. Aber die Frage ist, was passiert denn eines Tages, wenn Gott mit uns Haushaltsrechnung grundlegend nochmal prüfen wird und er mich fragen wird, Olaf Latzel, was hast du denn mit all deiner Zeit gemacht? Bei all dem, was an Arbeit im Reich Gottes gewesen ist, was hast du getan? Das ist das Erste, was ich mit Ihnen bedenken wollte und möchte, die Haushaltung über die Zeit, die Gott uns zur Verfügung stellt. Ein Zweites, die Haushaltung über die Begabung. Das ist die nächste Gabe, die Gott gibt. Er gibt uns nicht nur Zeit, er gibt uns auch Begabung. Das ist das jetzt, was uns als Menschen ausmacht. Ich komme gleich im Dritten zu dem Materiellen, was er uns an äußeren Schöpfungsgaben gibt. Und das ist auch eine Frage, wie unsere Haushaltung mit unseren Begabungen aussieht. Also, was machen wir mit unserem Intellekt? Manche Menschen gibt Gott ja einen ganz besonderen Intellekt, einem Salomo zum Beispiel. Und er setzt all das, was er weiß, ins Reich Gottes ein. Manche haben handwerkliches Geschick, davon spricht die Bibel. Ich lese gerade Exodus und zum Ende dieses Buches, das zweite Buch Mose, da wird berichtet von dem Bezalel und dem Oliab, da heißt es, das sind ganz besonders begabte Handwerker. Gott hat handwerkliche Weisheit in sie gelegt und die nehmen die, um die Stiftshütte zu bauen. Die benutzen die fürs Reich Gottes. Die sagen nicht, ja, Mann, ich habe so viel drauf, ich kann mit meinen Fertigkeiten so richtig Gewinn erzielen, weil die Stoffe, die wir herstellen oder das Holz, was wir machen, das lässt sich so gut verkaufen hier im Holz Israel, im Volk Israel. Nein, sie setzen es ein für das Reich Gottes. Es gibt manche Menschen, die können gut reden, manche können nicht gut reden halt. Eine Mose, das ist ganz erstaunlich, der kann nicht gut reden. Der kriegt einen Auftrag, zum Pharao zu gehen. Der soll da vor dem mächtigsten Mann der damaligen Welt erklären, er soll das Volk Israel gehen lassen, aber der kann gar nicht richtig reden. Und als er das vor Gott vorbringt, da sagt er, ich schicke dir einen, der diese Begabung hat, nämlich deinen Bruder Aaron. Der wird das Wort führen halt. Und dann passiert es auch so, Aaron bringt seine Gaben ein, er ist quasi Mund von Mose, der die Befehle von Gott bekommt. Und so ist es im Reich Gottes. Gott gibt unterschiedliche Begabungen, die wir einzubringen haben. Und nicht nur der Intellekt, das Handwerkliche oder das Reden, das Singen, das Kochen, das Backen, vor allen Dingen das Beten. Das sind alles Begabungen, die Gott uns schenkt. Und wir sollen sie einbringen ins Reich Gottes. Wenn Gott uns Begabungen gibt und wir in der Gemeinde sind, also zum Leib Christi gehören, dann ist es ja unsere Aufgabe, mit dem, was wir haben, als Glied am Leib, das ist das Bild der Bibel, zu funktionieren. Bei manchen ist es aber so, sie sind Glieder am Leib Jesu Christi, aber sie haben ihre Funktion weitestgehend eingestellt. Die Funktion läuft dann nur noch, ich sag mal, sonntags morgens, wenn man zum Gottesdienst geht, aber den Rest der Woche wird es fein säuberlich abgestellt. Dann nimmt man seine Begabungen lieber dafür, dass man sie eigensüchtig für sich benutzt. Jetzt bitte nochmal, ich predige nicht primär euch an, sondern ich spreche hier zuerst immer zu mir. Gott hat mir Gaben gegeben und ich setze sie auch immer wieder ein in die Gemeinde. Die Frage ist nur, wie viel von den Zentnern haue ich denn rein? Oder nehme ich nicht ganz vieles für mich und habe immer wieder auch Zeiten, wo ich einfach meine Begabungen so ein Stück weit nur für mich gebrauche? Die Bibel spricht davon, dass unser Leib ein Tempel für den Herrn ist. So steht es in 1. Korinther 6. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, welchen ihr habt von Gott und ihr seid nicht euer selbst? Alles, was ich bin und habe, also mein Intellekt, meine Rhetorik halt, nicht, meine Gebetskraft, mein Singen, egal was ich alles kann halt, ist nur von Gott. Und Gott hat es mir gegeben, um es einzubringen, in den Leib Jesu Christi. Und wenn die Bibel davon spricht, dass unser Leib ein Tempel ist, dann ist die Frage, das habe ich mich ja dann gestellt, wie ist es denn früher gewesen, als im Alten Bund tatsächlich noch ein Tempel da war und der Hohepriester da war? Also im Alten Bund gab es ja noch einen Tempel, im Neuen Bund gibt es ja keinen Tempel mehr, der ist ja 70 zerstört worden und seit Jesus Christus ja gestorben ist, brauchen wir auch keinen Tempel mehr. Aber wenn jetzt die Bibel sagt, euer Leib ist ein Tempel, da habe ich mich so gefragt, was hat denn der Hohepriester gemacht im Tempel? Worum hat der sich denn gekümmert? Der hat sich als erstes darum gekümmert, dass alles im Tempel nach den Gesetzen Gottes läuft. Das war ganz wichtig. Der Hohepriester hat sich darum gekümmert, dass alles zur Ehre Gottes läuft. Der hat sich auch darum gekümmert, dass die Gebäudesubstanz in Ordnung ist. Der hat sich auch im Tempel gekümmert, dass ja kultisch alles rein bleibt, dass niemand Unreines in den Tempel kommt. Und jetzt lese ich in der Bibel, mein Leib ist ein Tempel für den Herrn. Dann sage ich mir, beim Priestertum aller Gläubigen, nicht nur ich als Pfarrer, haben wir alle die Verantwortung, so mit unserem Leib umzugehen, wie der Hohepriester im Tempel im Alten Bund. Zu gucken, dass alles nach den Gesetzen Gottes läuft. Und das ist die Frage für unseren Tempel. Läuft in unserem Leben alles nach den Gesetzen Gottes? Wie ist es mit der Ehre Gottes, um das sich der Hohepriester zu kümmern hat? Kümmern wir uns darum, dass in unserem Tempel alles zur Ehre Gottes dient? Oder sind viele Gaben, die wir einsetzen in unserer Haushalterschaft, dann doch für unsere eigene Ehre, für unseren eigenen Wohlstand, für unser eigenes Fortkommen? Da ist auch das Kümmern um die Gebäudesubstanz, das ist vielleicht nicht das Allerwichtigste, aber so wie der Hohepriester auch gucken musste, dass der Tempel immer wieder ausgebessert wurde, haben wir eine Verantwortung für diesen Leib, den wir haben, der ist uns anvertraut. Und das liegt nicht in unserer eigenen Verantwortung, wenn wir 3 Schachteln Rothändel am Tag rauchen oder 3 Flaschen Whisky trinken oder sonstige Drogen konsumieren, unseren Körper ruinieren, denn er ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und wenn wir dann mit 50 sterben als mit 80, dann haben wir es zu verantworten vor dem lebendigen Gott. Das ist sein Eigentum. Dieser Körper gehört nicht mir, der gehört dem lebendigen Gott. Und genauso ist es mit der Frage der kultischen Reinheit. Dieser Körper ist Eigentum des lebendigen Gottes. Und ich muss eines Tages Rechenschaft geben über das, was ich mit diesem Körper getan habe. Und wenn man dann abends vorm Computer sitzt und irgendwelche Pornoseiten anklickt, dann musst du das vor Gott verantworten. Du sitzt übrigens jedes Mal dabei. Ich weiß nicht, wer als Mann irgendwann Spaß hätte, vor seiner eigenen Mutter, seiner eigenen Tochter oder seiner eigenen Frau sich mal so Pornoseiten anzugucken. Würde keiner machen. Aber es ist eine Unverschämtheit vor dem lebendigen Gott, das zu tun, wissend, der ist im Heiligen Geist dabei. Das meint Haushalterschaft. Und Gott fordert eines Tages Rechenschaft. Das bleibt nicht alles irgendwie unter dem Teppich. Eines Tages wird die Rechenschaft abgelegt werden müssen. Das haben wir eben in der zweiten Lesung ganz klar und deutlich gehört. Wir müssen Gott sagen, was hast du mit den Begabungen getan, die ich dir gegeben habe? Ich habe dir so viel Zentner gegeben. Was hast du denn damit gemacht? Das ist der zweite Punkt, die Haushaltung über die Begabung. Und ein drittes, die Haushaltung über den Besitz. Psalm 24, 1. Korinther 10 steht, die Erde ist des Herrn und was darinnen ist. Die Erde ist des Herrn und was darin ist. Es wird keiner von uns widersprechen. Keiner. Das heißt, wir, da haben wir eben im zweiten Punkt, wir sind Eigentum des lebendigen Gottes. Aber nicht nur wir sind Eigentum des lebendigen Gottes, auch alles, was wir materiell besitzen, gehört Gott. Also dein Girokonto gehört Gott, deine Aktiendepots gehören Gott. Dein Auto, dein Haus, alles gehört Gott. Dein Taschenmesser, deine Briefmarke, alles Gottes. Es gehört alles Gott. Es ist dir, um es zu verwalten. Aber es gehört dem lebendigen Gott. Johannes 1 heißt es, Jesus kam in sein Eigentum, doch die Seinen nahmen ihn nicht auf. Alles seins. Und jetzt sind wir in die Haushalterschaft hineingestellt. Wir dürfen über materiellen Besitz verfügen. Und da ruft uns Gott auf, das sollen wir primär zu seiner Ehre tun. Es gibt eine ganz tolle Geschichte, die habe ich im Beschäftigen mit diesem Thema neu entdeckt, im 1. Chronik 29. Da geht es darum, dass David am Ende seiner Regentschaft feststellt, na, ich darf hier den Tempel nicht bauen, das muss mein Sohn Salomo machen, aber der ist rein körperlich und von der Konstitution schwach und zart, der kriegt die Dinge nicht so richtig gemacht, ich will wenigstens die Materialien besorgen. Er muss ihn bauen, der hat den Intellekt, der ist so quasi der Architekt, aber ich bin so der Baustoffhändler. Und da wird berichtet, dass David dann schreibt, was er alles getan hat. Dann sagt er, ich habe 3000 Zentner Gold für den Tempelbau zur Verfügung gestellt. Ich habe 7000 Zentner Silber zur Verfügung gestellt. Und ich habe meine Ältesten aufgefordert, ebenso zu handeln. Und die Häupter Israels, dann schreibt, die haben 5000 Zentner Gold gebracht, 10.000 Zentner Silber, 18.000 Zentner Kupfer, 100.000 Zentner Eisen halt. Und so führt er das auf und es ist wie so ein ja, Rühmen, fast schon hochmütig. Aber dann kommt was ganz Gigantisches, dann fängt David an zu singen, ein Loblied. Und dann singt er, denn was bin ich? Also angesichts dessen, was er getan hat. Denn was bin ich? Was ist mein Volk, dass wir freiwillig so viel zu geben vermochten? Und jetzt heißt es, von dir ist alles gekommen und von deiner Hand haben wir dir es gegeben. Und zwei Verse weiter heißt es dann nochmal, Herr, unser Gott, all das Viele, das wir herbeigebracht haben, dir ein Haus zu bauen, deinem heiligen Namen, ist von deiner Hand gekommen, es ist alles dein. Richtig starke Geschichte, 1. Chronik 29. Es ist alles von dir gekommen. Ja, David hat eine Menge gerissen im Reich Gottes und er hat von seinem Besitz gegeben und er führt das auf. Aber er macht es nochmal deutlich, mein Besitz ist ja gar nicht mein Besitz. Ich habe es erstmal von dir bekommen. Und er legt damit Zeugnis ab und deshalb steht diese Geschichte auch so ausführlich in der Bibel, dass er ein guter Haushalter über die Gaben Gottes ist. Und deshalb hat ihn Gott noch viel mehr zugeschmissen mit Reichtum. Indem er so viel gegeben hat fürs Reich Gottes, ist er noch mehr gesegnet worden, dass er der reichste Mensch der damaligen Zeit gewesen ist. Haushaltung mit dem Besitz. Wissend, dass alles, was wir haben, von Gott ist. Wir haben ja so manchmal so den Eindruck, und wenn ich wir sage, möchte ich mich ausdrücklich da einschließen, wenn wir den Zehnten geben, so nach dem Motto, dann bringen wir eine besondere Leistung, das ist ein besonderes Opfer. Wir bringen Gott den Zehnten. Ihr wisst, die viel bessere Formulierung wäre, von dem, was Gott mir gegeben hat, behalte ich 9/10 für mich. Das ist die ganze Wahrheit der Geschichte. Man muss auch aufpassen, der Zehnte ist eine gute und fantastische Größe, sich zu orientieren, was man einzubringen hat, aber der Zehnte kann auch ganz schnell dazu führen, dass man sich so halb freikauft. So nach dem Motto, dann habe ich ja meine Pflicht und Schuldigkeit mit meinen Gaben vor Gott getan. Da möchte ich vorwarnen, im Neuen Testament, der reiche Jüngling wird nicht aufgefordert, seinen Zehnten zu geben. Den hätte er locker gegeben. So gesetzlich wie der drauf war, hat er gesagt, alles klar, 10% von meinem Vermögen und dann ist alles in Ordnung, sofort unterschrieben, mache ich. Läuft, gar kein Thema. Nein, von dem wird alles verlangt. Hananias und Sapphira, die bringen mehr als den Zehnten. Die behalten ein bisschen was für sich zurück und trotzdem ist das nicht in Ordnung, weil sie mit ihrem Geld falsch umgehen. Sie sehen es nicht als Gabe Gottes, sondern sie glauben darin, irgendeine Sicherheit, einen Götzen letztlich drin zu haben halt. Das ist etwas ganz Wichtiges, dass man nicht hingeht und sich hinstellt, so nach dem Motto, und mit dem Zehnten habe ich alles erledigt. Ich habe mal einige Jahre, es ist her, bei mir im Büro hier oben ein Gespräch geführt mit einem Christen hier aus Bremen, der gehört nicht zu unserer Gemeinde, aber hatte eine Frage, da ging es um seinen Zehnten. Und er sagt, letztlich verdiene 15.000 Euro netto im Monat. Was muss ich Gott denn geben? Dem war klar, der Zehnte kann es für mich nicht sein. Das ist wie für andere Leute eine Tasse Kaffee. Ich habe ihm auch gesagt, das kann ich Ihnen nicht geben, sagen halt. Ich werde jetzt nicht sagen, also bei Ihnen müssen es 5.000 oder 7.000 sein, sondern die Schrift gibt uns an die Hand und sagt, einen freiwilligen, fröhlichen Geber, den hat Gott lieb. Guck auf das, was du hast, frag Gott und dann wird er durch den Geiste das geben. Und Vorsicht, wenn du mit deinen Gaben irgendwas erkaufen willst und wenn du es irgendwie nicht fröhlich und freiwillig machst, dann lass die Finger von. Dann geh erstmal in die Buße und lass dich von Gott verändern in deinem Blick auf das, was du besitzt, damit du mal richtig umgehst. Einen fröhlichen Geber, den hat Gott lieb. Und da sind wir zu aufgerufen. Und da kann auch das Wenige, das du gibst, halt etwas Vernünftiges sein, wenn es eben mit fröhlichem Herzen gegeben wird. Jesus guckt sich mal die Haushalterschaft der Leute an im Tempel, was sie in den Gotteskasten einlegen. Da wird erzählt, ne? Und er guckt sich die Leute ein. Und da kommt eben diese arme Witwe und die legt nur 2 Schärflein an. Sie hat viel gegeben, aber sie hat es mit freiem Herzen gegeben und sie wird von Gott gelobt. Wichtig ist aber, dass wir uns da befragen, dass wir sagen, hey, wie gehe ich denn mit meinem Besitz um? Verstehe ich wirklich im tiefsten Innern, dass es von Gott gegeben ist? Oder denke ich, wie der reiche Kornbauer, Besitz, materielles Vermögen, Geld ist etwas, was mein Leben retten kann. Und damit ist es nicht nur falsch in der Haushalterschaft gegenüber Gott, sondern es ist das Götzendienst. Und da wollen wir immer wieder gucken einfach, wie ist unsere Haushalterschaft mit dem Geld? Wie gehen wir damit um? Und dann viertes und letztes, die Haushalterschaft über die Gnade. Die ersten 3 Punkte, die ich angesprochen habe, Zeit, Begabung, Besitz, das sind Schöpfungsgaben. Aber die Gnade als solches, das ist die Erlösungsgabe des lebendigen Gottes. Wir haben nicht nur Zeit, wir haben nicht nur Leben, wir haben nicht nur äußeren materiellen Reichtum, wir haben Begabung, dass wir reden, sprechen, tanzen können. Nein, wir haben als Christen vor allen Dingen eins, Wir haben die Gnadengabe der Erlösung durch Jesus Christus. Das ist das Größte, was es gibt. Wer verstanden hat, was in Christus geschehen ist und wer das angenommen hat, daran glaubt, der hat ewiges Leben. Und damit sind wir grundsätzlich unterschieden von der Welt. Die haben diese Gnadengabe nicht. Und die gehen verloren. Nur der, der Jesus Christus angenommen hat, der sein Leben durch das Blut Jesu Christi von seiner Schuld hat reinwaschen lassen, der hat ewiges Leben. Menschen müssen das Kreuz kommen, müssen ihre Schuld Jesus bekennen, müssen ihr Leben ihm übergeben, sonst sind sie verloren für Zeit und Ewigkeit. Und wir wissen das. Und wir haben diesen Schritt getan und wir sind gerettet und die ohne Jesus Christus sind nicht gerettet. Jetzt ist aber die Frage, wie gehe ich mit dieser Gnadengabe um? Und da sind wir nicht aufgerufen zu sagen, wir freuen uns nur aneinander, Hauptsache wir haben es geschafft, sondern Gott möchte, dass alle Menschen diese Gnadengabe annehmen. Und deshalb hat er uns zu Missionaren gesetzt. Geht hin in alle Welt, macht zu Jüngern alle Völker, erzählt denen von dem, was ich gemacht habe, tauft sie auf meinen Namen. So sagt Jesus Christus, das ist unser Auftrag. Mit der Gnadengabe des Evangeliums ist es ein bisschen so wie mit einer tödlichen Krankheit. Wir sind ja seit Corona alle so ein bisschen mit Viren und mit Zehren und sowas alles da informiert, aber stellen wir uns mal vor, es kommt jetzt wirklich eine absolut hundertprozentige tödliche Krankheit. Irgend so ein Vogelgrippe-Virus oder irgendetwas, der käme und jeder, der diesen Virus bekäme, würde daran sterben. Und jetzt wäre es aber so, dass es einen Impfstoff gäbe und dieser Impfstoff, der würde hundertprozentigen Schutz bieten. Aber man müsste eben diesen Impfstoff haben. Und wir würden diesen Impfstoff erhalten. Wir wären geimpft und wir wüssten auch, wo genügend Dosen an Impfstoff eben für Bremen, für Deutschland, für die ganze Welt wären. Und ein paar Leute um uns herum, die wären auch geimpft, aber wir würden sagen, Hauptsache wir sind geimpft, soll der Rest doch gucken, wie er zurechtkommt. Da würden wir sagen, das kann doch nicht sein. So unmenschlich kann man doch nicht sein. Wir würden dann aufteilen, wir würden sagen, du musst in den Straßenzug, du in den Straßenzug in Bremen. Und wenn wir Bremen ganz geimpft haben, dann müssen wir weiter. Dann müssen wir, was weiß ich, nach Rothenburg und dann müssen wir nach Wilhelmshaven, was weiß ich. Da würden wir versuchen, den Impfstoff überall hinzubringen, damit Menschen gerettet werden, damit sie am Leben bleiben. Dieses banale Bild macht genau das deutlich, was in Christus Jesus passiert ist. Wir sind bedroht von einer tödlichen Seuche, nämlich der Sünde. Der Sünde sollt ist der Tod, hundertprozentiger Tod, ewige Verdammnis. Aber es gibt eine Rettung, es gibt ein Serum, das ist das Blut Jesu Christi und das brauchen die Menschen. Und er hat es uns anvertraut in dieser Welt, dass wir das weitergeben. Und das ist die Frage, wie gehen wir damit um? Mit der Gnade, die in uns ist und die wir Menschen weiterzugeben haben. Und da möchte ich dich mal fragen, wie ist es in den letzten 6 Monaten gewesen? Hast du da mit einem Menschen darüber gesprochen, der noch nicht bei Jesus Christus ist, der noch verloren ist, dass er das Blut des Heilandes braucht, ja oder nein? Wie ist da deine Haushalterschaft über die Gnade des Heilandes? Oder bist du tatsächlich jemand, der missionarisch lebt, der sagt, das mache ich mir zur Aufgabe. Ich weiß es und das will ich mir vornehmen. So jede Woche will ich einen Menschen ansprechen. Gibt ja genug in meinem Umfeld, die nicht beim Heiland sind. Den schreibe ich eine E-Mail oder rufe sie nochmal an oder schicke eine CD zu, dass ich versuche, dass sie gerettet werden für Zeit und Ewigkeit. Wie ist es da mit deiner Haushalterschaft? Gott wird sich eines Tages nicht mit dir darüber unterhalten, wie du deinen Garten gepflegt hast, wie viel Unkräutchen du da und da rausgerissen hast. Das spielt keine Rolle in der Ewigkeit. Aber er wird sich mit dir unterhalten darüber, warum bist du nicht zu dem hingegangen, von dem du genau wusstest, dass er nicht bei mir ist. Ich habe dir die Gnade der Errettung gegeben. Warum hast du ihm nicht von der Rettung erzählt? Gerettet sein macht Rettersinn. Und das ist die Frage halt, wie viel Rettersinn hast du? Wie ist es da mit deiner Haushalterschaft über die Gnadengabe der Rettung in dir? Über 4 Punkte der Haushaltung Gottes habe ich jetzt mit euch nachgedacht. Über die Zeit, über die Begabung, über den Besitz und die Gnade. Und mir ist klar, dass das eine relativ gesetzliche Predigt ist, eine fordernde Predigt halt. Aber ich darf euch auch sagen, ich habe mich als erstes unter diese Forderungen gestellt. Und ich habe immer wieder sagen müssen, hey, ich habe an vielen Punkten versagt. Bei meiner Zeit, wo ich so ganz vieles einfach vergeudet habe. Mit meinen Begabungen, wo ich ganz vieles egozentrisch benutzt habe. Mit meinem Besitz, wo ich einen falschen Blick auf mein Geld habe. Und vor allen Dingen mit der Gnadengabe, wo ich nicht missionarisch genug bin. Das musste ich für mich persönlich feststellen, als ich jetzt mir über meine Haushaltung vor Gott einfach Gedanken gemacht habe. Das Gute ist, dass für meine misslungene Haushaltung einer am Kreuz von Golgatha gestorben ist, Jesus Christus. Und ich bin darüber traurig geworden, über all das Versagen, was ich an den einzelnen vier Punkten habe. Aber ich konnte es unter das Kreuz bringen. Ich konnte zu Jesus sagen, Herr, du hast gesehen, ich bin kein guter und treuer Knecht. Ich habe da versagt, da versagt, da versagt. Und ich habe Gott gebeten, dass er mir neu seinen Geist gibt, dass ich für die Zeit, die vor mir liegt, für die verbleibenden 5 Jahre, 10 Jahre, 20, keine Ahnung, neu die Kraft hat, ein besserer Haushalter zu werden. Aber mir ist auch klar, ich kann es nicht, das muss er selber in mir machen. Und das möchte ich euch mitgeben am Ende dieser Predigt, die vielleicht ein Stück weit hart und gesetzlich und fordernd war. Halt, ne? Zu wissen, wenn ihr versagt habt, dann ist das nicht schlimm. Geht unter das Kreuz und bittet den Heiland um Vergebung. Wichtig ist nur, dass ihr die richtige Konsequenz da jetzt rauszieht. Dass ihr ab sofort versucht, ein guter Haushalter zu sein. Wie in der ersten Lesung, die wir gelesen haben, dieser unrechte Verwalter, wo man sagt, hey, angesichts der Haushaltung, die kommt, da sagt er, jetzt muss alles geändert werden halt, da muss ich gucken. Und wenn du das für dich erlebst, dass du sagst und verstanden hast, Mensch, da sollte ich anders umgehen mit meiner Haushaltung vor Gott, dann wie gesagt, sei nicht nur Hörer des Wortes, sondern auch Täter. Und so möchte ich uns noch einmal diesen Vers zurufen, 1. Petrus 4, Vers 10. Dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnadengaben Gottes. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.